IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation.
Und am Ende geht es eigentlich um eine ganz wichtige Botschaft, die wir hier eigentlich senden wollen. Bitte, bitte lassen Sie uns den aktiven Klimaschutz in den Fokus nehmen und nicht immer nur die ideologische Klimapolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Caroline Ossig, Sales Development und Marketing Spezialist der IKB und vertrete heute Jennifer Adam. Wir sind heute nicht in Düsseldorf, sondern in Piesteritz, genauer gesagt bei den SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Und mir gegenüber sitzen Carsten Franzke, Geschäftsführer der SKW, und Christopher Profittlich, Leiter Kommunikation und Unternehmensangelegenheiten. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Schön, dass wir hier sein dürfen. Vielleicht zu Anfang stellen Sie sich doch bitte einmal vor und auch, was die SKW hier macht und besonders, welche Rolle Ihr Unternehmen in der deutschen Wirtschaft spielt.
Ja, dann würde ich sagen, ich fange mal ganz kurz an mit der Vorstellung. Mein Name ist Carsten Franzke. Ich bin quasi, man hört es ja, man sieht es ja nicht, ne? Ich bin mit meinen, ich sag mal, fast 58 Jahren, 40 Jahre in dem Unternehmen und SKW Stickstoffwerke Piesteritz mit Sitz in Wittenberg, bin ich geborener Wittenberger. Und ich sag mal jetzt Geschäftsführer dieser tollen Firma und verantwortlich für den Standort, für die Produktion, für das Personal und fühle mich in dem Unternehmen zu Hause, weil hier geht es immer vorwärts und wir haben immer Ideen und dieses Unternehmen hält jung.
Ja, mein Name ist Christopher Profittlich. Ich leite hier die Kommunikation und politischen Angelegenheiten. Das heißt, ich versuche, den Herrn Franzke ein bisschen zu unterstützen, denn wir sind doch in bewegten Zeiten und die Rahmenbedingungen für Unternehmen ändern sich dramatisch. Ja, und da heißt es dann, auf die Politik zugehen und sensibilisieren, damit wir auch weiterhin in Europa oder in Deutschland starke Unternehmen haben, die hier produzieren und Arbeitsplätze halten.
Sehr schön. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, was SKW denn hier macht für unsere Hörer und Hörerinnen.
Also ganz kurz, vielleicht steckbriefartig. SKW Stickstoffwerke Piesteritz mit einem Umsatz von roundabout 800 Millionen Euro im Jahr, roundabout 850 Mitarbeitern, direkt, indirekt am Standort. Wir haben den Agrochemiepark hier auch als Standortbetreiber laufen mit verbundenen Unternehmen, aber auch mit Investoren und Dienstleistern sind wir auch mit der Region indirekte Arbeitsplätze, direkte Arbeitsplätze verantwortlich für ca. 10.000 Jobs hier in dieser doch sehr strukturschwachen Region. Wir SKW Stickstoffwerke Piesteritz, ich sage das mal jetzt ein bisschen, ich kürze ab, ne? SKW Piesteritz, wir sind der größte Ammoniak- und Harnstoffproduzent Deutschland, der größte industrielle Gasverbraucher Deutschlands mit 14 Terawattstunden Gasverbrauch, einer der großen Stromverbraucher mit 400 Gigawattstunden pro Jahr. Und wir sind bereits schon heute im Prozess, kommen wir nachher noch drauf, der größte Wasserstoffproduzent Deutschlands mit fast 100.000 Tonnen Wasserstoff, die bei der Produktion von, als Vorprodukt von Ammoniak anfallen. Wir produzieren roundabout 1,2 Millionen Tonnen Ammoniak und nochmal so viel Tonnen Harnstoff mit den ganzen, ich sag mal, Sachen, die dann hinten dran kommen, wo wir dann nachher noch ein bisschen konkreter werden, aber roundabout 2,5 Millionen Tonnen in Summe. Und unsere Produktpalette bezeichnen wir nicht nur, weil wir es wollen, sondern weil wir es auch gemerkt haben, als systemkritische, aber auch innovative Umweltprodukte für die Ernährung, für den Transport aller Waren, für die Mobilität und für die Resilienz, also sprich auch Verteidigungsbranche, sind wir aufgestellt sozusagen für die gesamte Gesellschaft, die Waren und Sachen zu produzieren, die jeder von uns eigentlich jeden Tag dringend benötigt. Wir haben eine eigene Forschung und Entwicklung, deswegen produzieren wir nicht nur Produkte, sondern wir produzieren innovative Umweltprodukte. Und am Ende, die Wichtigkeit der SKW Piesteritz hat man vor 2,5 Jahren erlebt, zu Corona-Zeiten, wo auch ganz am Anfang dann auch die Energiepreise total durch die Decke gegangen sind. Die sind ja immer noch hoch. Aber wo wir dann mal nicht produziert hatten, 4 Wochen, dann hat man sofort gemerkt, dass es an allen Ecken eng wurde, im Transportbereich und so weiter. Also wir können mit Fug und Recht sagen, dass diese Produkte, die wir produzieren, nicht für uns produziert werden, sondern für die gesamte Gesellschaft und für das tägliche Leben und für jeden Einzelnen.
Wow, also das ist ja schon mal sehr, sehr beeindruckend, was Sie hier alles machen und auch welche Auswirkungen das auch auf die Gesellschaft hat. Und Sie haben es eben schon angedeutet, Sie sind sehr innovativ unterwegs und haben schon viele innovative Maßnahmen ergriffen in den letzten Jahren. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
Ja, ich möchte noch ergänzen, dass natürlich dasselbe, was bei uns gilt, für die gesamte Chemiebranche gilt, Kunststoffchemie und auch bekannt als energieintensive Industrie. Also wir sind da einer von mehreren und wir müssen doch dafür sorgen, dass diese energieintensiven Unternehmen hier in Deutschland sich auch entwickeln können und bleiben. Weil das ist ja unser täglich Brot, unser aller. Das will ich auch betonen. Also SKW ist einer von vielen der Branche. Ja, aber was macht SKW so besonders? Wir haben seit Jahrzehnten eigentlich, ich bin ja schon ein bisschen dabei, wir haben eigentlich seit Jahrzehnten das Thema Nachhaltigkeit auf dem Fokus, Innovation, Nachhaltigkeit. Wir haben quasi diese Eigenschaften in unserer DNA. Und über die ganzen Jahre hinweg sind wir hier auch mit dem eigenen Forschungs- und Entwicklungsbereich unterwegs gewesen und haben entsprechend Umweltprodukte, aber auch andere Lösungen hier sozusagen realisiert und durchgezogen. Beispielsweise heute in jeder Diskussion zu hören, in Zeitungen überall, das Thema CCU, das heißt also Verwendung des CO2 für Produkte. So, da sind wir schon mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte unterwegs und haben Umweltprojekte hier am Standort laufen und ich sag mal integriert. Zum Beispiel geht unser CO2, ein Teil des CO2s geht direkt in ein Gewächshauskomplex, genau am Rand oder neben unserem Unternehmen. Das ist 45 Hektar Tomate, Erdbeere, Paprika. Und da wird dieses CO2 verarbeitet in der Pflanze, geht also nicht über Dach oder irgendwo in die Luft, sondern wird in der Pflanze für das Wachstum verwendet. Und unsere Abwärme wird da auch sozusagen dort genutzt, um da, ich sag mal, Lebensmittel herzustellen. Und die zweite Anwendung beispielsweise, dass wir das CO2 binden, auch über einen, ich mache keine Schleichwerbung, mit einem großen Anbieter wird das CO2 sozusagen von uns genommen und für die Getränkeindustrie bereitgestellt, zum Beispiel in der Cola, im Bier und so weiter, wo das also das wird sozusagen bei uns gebunden, verarbeitet, weggebracht und dann dort sozusagen dann in diese Getränkeindustrie getan. Dann haben wir natürlich neben diesen Projekten beispielsweise, ich mache nur mal ein paar Leuchttürme, wir könnten ja jetzt riesen Storys hier erzählen, aber die großen Sachen, wir hatten in einer unserer beiden Ammoniakanlagen ein Revamp installiert oder gemacht. Das war ein Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro und über dieses Projekt haben wir Energieeffizienz umgesetzt und konnten am Ende 60 Gigawattstunden pro Jahr Erdgas einsparen. Das entspricht ungefähr dem Verbrauch von 20.000 Haushalten mit einem Projekt. Und dann haben wir zum Beispiel auch ein CO2-Vorverdichter, so heißt das, Projekt, wo wir sozusagen die ganze Technik erneuert haben und dadurch war sehr energieintensiv. Über dem Weg konnten wir 30 Gigawattstunden oder 7 MW, gibt ja verschiedene Ausdrücke, aber am Ende was für jeden, 4 MW, was für jeden dann klar ist, 15.000 Haushalte konnten wir Strom einsparen mit alleine dieser Maßnahme. So, und wenn man das alles mal zusammennimmt, sind wir sozusagen, man hat ja heutzutage so diese Farbenlehre im Kopf, ne? Man redet jetzt gerade von Grau, geht dann über Blau und Grün, das ist ja so diese Kette, die man in der Nachhaltigkeit kennt. Also wenn ich jetzt mal sehe, was wir bisher gemacht haben, weil das andere liegt ja noch vor uns, sind wir nicht grau, sondern hellgrau.
Sehr gut. Ja, Sie sagten ja eben schon, Sie sind ja ein sehr energieintensives Unternehmen. Das heißt ja, gerade diese Projekte machen wahrscheinlich bei Ihnen auch sehr viel aus in Richtung Nachhaltigkeit und Innovation.
Sie machen nicht nur in Richtung Nachhaltigkeit Innovation aus, sondern Sie lassen sich auch messen in eindeutig verbesserten Werten, was Emissionen und so weiter angeht. Also direkt jetzt Klimaschutz, das ist das, was wir auch seit Jahrzehnten hier betreiben. Und wir haben auch bei der CO2-Einsparung, ich sag mal seit 1990 eigentlich, wenn man da mal zurückblickt, das war ja die Zeit des Umbruchs, wurde viel unternommen und da wurden schon viel Vorleistungen gemacht. Und aus dieser Erfahrung und mit dieser DNA sind wir natürlich unterwegs nach vorn, wollen uns weiterentwickeln, können uns weiterentwickeln. Und eigentlich, wie sagt man so schön, wir können Transformationen und wir haben schon zwei große Transformationen hinter uns über die ganzen Jahrzehnte. Und die nächste Stufe, die vor uns liegt, die werden wir auch schaffen, kommen wir nachher noch drauf, wenn wir die entsprechenden Rahmenbedingungen haben und auch dürfen als Produktion und als Industrie in Deutschland und in Europa.
Das heißt, Sie haben ja jetzt auch einiges an Erfahrung schon in diesen Bereichen gesammelt. Gab es dann auch irgendwelche Herausforderungen auf dem Weg oder Hindernisse?
In der Vergangenheit gab es immer die Herausforderung natürlich, dass man auch mit viel Genehmigungsverfahren zu kämpfen hatte, mit der Bürokratie zu kämpfen hatte, dann natürlich auch immer schauen musste, dass man auch qualitative Umsetzung bekommt mit entsprechenden qualitativen Partnern, aber ganz wichtig natürlich mit den Leuten, mit dem Know-how, die das auch sich nicht nur ausdenken, sondern auch umsetzen und realisieren. Also das war eine Herausforderung, die wir jahrelang gehabt. Aber die Teile, die wir nicht beeinflussen können, nämlich externe Themen wie Bürokratie, wie Genehmigungswesen, das ist, ich glaube, jetzt die letzten Jahre eskaliert. Und da sind wir vor einem Punkt angelangt, der für viele Unternehmen, uns eingeschlossen, eigentlich kaum noch beherrschbar ist mit den Themen, die auf uns einprasseln. Deswegen, wir sammeln unsere Erfahrungen der Vergangenheit zusammen und versuchen weiter so zu bleiben, wie wir sind, aber schauen natürlich, dass wir mit den Herausforderungen, die vor uns liegen, entsprechend umgehen können. Und trauen uns dann auch mal die Stimme zu erheben und zu sagen, da passt was nicht und wenn ihr das wollt, dann müsst ihr das machen. Also das versuchen wir uns auch aktiv in diesen Prozess einzubringen und auf die Herausforderungen sozusagen Einfluss zu nehmen und die Politik sozusagen mit den Sachen zu konfrontieren, die das Gelingen von Transformation verhindert. Und wir sind zurzeit an einem Punkt, wo wir eher im Verhinderungsmodus als im Entwicklungsmodus, was die Rahmenbedingungen angeht, uns befinden. Nichtsdestotrotz, wir haben die Palette voll mit Ideen und werden hier nicht aufgeben, voranzugehen.
Sehr schön. Und Sie haben es ja jetzt auch gerade schon angesprochen, den Blick in die Zukunft. Können Sie uns da dann schon mal was verraten, was Sie hier planen?
Zu den Rahmenbedingungen, wie gesagt, wenn wir dürfen, was wir wollen, dann können wir auch. Ne? Aber wenn wir dürfen, dann haben wir für die Zukunft einiges noch an Bord. Um die Zukunft zu überleben, das will ich auch vorneweg bringen, ist erst einmal wichtig, dass die Branche, dass die energieintensive Industrie und auch wir hier in dieser Zeit, in diesem Land, in Europa überleben. Der Herausforderung stehen wir alle, also dass wir mit gestiegenen Energiepreisen, mit knappen Energien hier auch kämpfen. Rahmenbedingungen hatte ich vorhin schon mal gesagt, das ist ein Thema, wo wir uns wirklich kurzfristig hier auch im Land, in Europa für die Politik einsetzen müssen und uns auch dazu bekennen, dass wir da was wollen. Und mittlerweile gibt es ja auch einige Aussagen, auch vom Bundeskanzler beim VCI, ob man hier sozusagen die chemische Industrie dann doch unterstützen muss, dass die Rahmenbedingungen sich anpassen müssen. Herr Habeck spricht von Pragmatismus und auch verschiedene Verbände oder auch verschiedene Institutionen stellen ja und auch Parteien stellen jetzt fest, dass das, was wir gerade erleben, nicht unbedingt fördernd ist für die Wirtschaft. Im Gegenteil, wir haben ja jetzt aktuell erschreckende Zahlen wieder gehört, dass wir nochmal das Wirtschaftswachstum nach unten korrigieren müssen. So, und da braucht es Rahmenbedingungen, die dann passen. So, das alles mal vorausgesetzt. Ich gehe davon aus, das können wir nicht beeinflussen, aber wir sind der Hoffnung, dass es irgendwann auch die Einsicht gibt. Wenn das passiert, dann sind wir natürlich am Start mit einigen tollen Ideen. Aktuell sind wir gerade am Markt mit einem Produkt, da waren wir auch in der Presse, jeder kennt das Produkt AdBlue. Ja. AdBlue ist ein Produkt zur Umweltverbesserung oder zur Umweltneutralisierung der Schadstoffe vom Dieselverbrenner. So, und dieses Umweltprodukt per se ist jetzt nochmal sozusagen von uns entwickelt worden. Das AdBlue ist jetzt AdBlue Alpha. Und AdBlue Alpha ist das Umweltprodukt auch umweltfreundlich. Mit dem AdBlue Alpha auf Basis Biomethan sind wir am Ende 90% im CO2-Fußabdruck mit dem Produkt selbst besser. Und das ist sozusagen ein Thema, was wir jetzt gerade platzieren, was auch am Markt eingeführt wurde, wo wir auch eigentlich erwarten, hat natürlich einen Preis, der etwas höher ist als das übliche in der Umwelt und Nachhaltigkeit kostet. Und wir hoffen jetzt mal in eigener Sache, ne, wir gehen jetzt mal an alle Parteien und an
Ministerien
ran und sagen, ihr habt ja, wenn ihr eine Dieselflotte habt, dann bieten wir euch exklusiv dieses Produkt an, um die Umwelt noch sauberer zu machen. Mal schauen, wie die Nachfrage ist.
Stichwort grüne Leitmärkte.
Ja. Zweites Thema. Aktuell sind wir mit einer ganz neuen Idee unterwegs, wo wir auch bei der Eurotier dieses Jahr wieder auftreten. Und zwar ist das sogenannte AdBlue für den Tierstall. Nennt sich Atmovil und ist ein Produkt inklusive Anwendung, also da steht auch eine Infrastruktur dahinter mit Technik und so weiter zur Ausbringung im Rinderstall. Damit, mit diesem Produkt im Rinderstall, verhindern Sie, ich sag mal, ein Großteil der Emissionen, die der Tierstall sozusagen in die Luft abgibt. Da gibt es ja auch Auflagen mittlerweile, die ist ja in aller Munde, dass wir da auch bei der Tierproduktion dort Nachholbedarf haben, ist ja einer der größten CO2-Emittenten. So, und da bieten wir die Lösung exklusiv mit Atmovil. Und damit sozusagen wird die Umwelt auch im Tierstall so, wie man sich das vorstellt. Also da leisten wir unseren Beitrag. Und mit diesem exklusiven Produkt gehen wir jetzt ins Rennen und haben uns mit dem Produkt unter anderem auch beworben um den Umweltpreis der Chemieallianz Sachsen-Anhalts und auch noch bei der DLG. Und da sind wir auch schon prämiert worden, haben schon einen Preis bekommen.
Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, das klingt wahnsinnig spannend, die Projekte.
Aber das Große und Ganze, das sind jetzt so diese Teile mit den Highlights. Dann haben wir natürlich auch schon über die Jahre hinweg, was wir weiterentwickeln, Düngemittel, innovative Düngemittel am Laufen, die von sich aus schon, ich sag mal, im Kern, also ich sag mal, in ihnen selbst sozusagen alles drin haben, dass die Ausbringung der Düngemittel mit unseren sozusagen Lösungen, mit unseren Patenten, auf dem Acker dazu führt, dass kein Stickstoff mehr in den Boden und kein Ammoniak in die Luft entweicht. Und diese Düngemittel sozusagen, das sind Umweltdüngemittel von SKW Piestritz und auch diese Palette zu einer innovativen, nachhaltigen Landwirtschaft, zur Sicherung unserer Ernährung, die werden wir auch noch weiterentwickeln. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall dabei ist. Und dann auf das Große und Ganze geschaut. Wir sind ja gerade in einer Situation, wo wir auf dem Weg oder wo wir uns alle auf dem Weg der Transformation befinden. So, und die Transformation ist ja ein Prozess, eigentlich von der Definition her klimaneutral zu sein. Das heißt CO2-Vermeidung im Grunde genommen. Das ist eigentlich das Ziel. Wir treffen gerade auf ein Politikparadoxon, was die nachhaltige Transformation als grüne Transformation einengt, mit dem ausschließlichen Ziel, grünen Wasserstoff zu produzieren oder grünen Wasserstoff einzusetzen. Das ist eigentlich das, was irgendwo immer in den Fokus gerät. Aber uns geht es um Klimaschutz, uns geht es um Nachhaltigkeit und uns geht es um CO2-Neutralität. Und auf diesem Weg sozusagen dieser Klimaneutralität, mal vom Plastischen her, ist der Wasserstoff der längste, der teuerste und der unerforschteste Weg, bis wir den grünen Wasserstoff in der Menge ausreichend haben, um das zu ersetzen, was wir zurzeit, ich sag mal, über das Erdgas bekommen, vergehen noch Jahrzehnte. Aber wir wollen ja den Umweltschutz nicht in Jahrzehnten, sondern wir wollen ihn ja sofort und schnell und gleich machen. Aus dem Grund gibt es ja auf diesem Weg, ich sag mal, dieser Farmlehre vom Grau hatten wir vorhin, bis zum Grün gibt es ja noch weitere Farben. Ich will jetzt hier mit den Farben und so weiter nicht uns alle durcheinander bringen, weil ich fülle langsam Überblick. Aber eine entscheidende Farbe ist zum Beispiel, habe ich jetzt gelernt, ich glaube, die heißt jetzt Orange, das wäre Biomethan, und Blau, das wäre sozusagen CO2-neutral, CCU, CCS Capture. Das vielleicht kurz mal erläutert. Wenn ich dieses Biomethan einsetze, anstelle von Erdgas, würde ich ohne eine Infrastruktur, ich könnte dieselbe Leitung, die in Deutschland, ich sag mal europaweit liegt, ich könnte dieselben Leitungen verwenden, könnte in unseren Anlagen, also mit bestehendem Know-how, mit bestehender Technologie und Infrastruktur, könnte ich sofort klimaneutrale Produkte produzieren. Einziges Problem, Biomethan ist in der Menge nicht verfügbar. Wir werden auch nicht nur mit Biomethan hier die Zukunft gestalten, aber Biomethan sollte ein Baustein werden, um schnell einen Teil der Produktpalette reinzubekommen. Und da sind wir zurzeit an dem Punkt, dass Biomethan irgendwie noch sowieso stiefmütterlich behandelt wird. Es ist völlig überreguliert. Wir müssen einfacher werden in der Zulassung, in der Regulierung von Biomethan. Wir haben über 50 Biomethan-Sorten mittlerweile laufen. Wie soll da ein Händler was vernünftig verkaufen? Also wir haben Biomethan ist Biomethan. Da gibt es mal die Ausprägung. Am Ende ist es aber umweltneutral. Und das ist ein Thema, da müssen wir entwickeln. Und auch die Teller-Tank-Diskussion, die so richtig wie die ist, aber es gibt Teller-Tank-Diskussion macht alles tot. Es gibt einen Freiraum an verfügbaren Land, verfügbaren Kalorien, wo man Biomethan auch anbauen kann, ohne dass es gegen die Teller geht. Und da erwarten wir eigentlich eine Technologieoffenheit und ein Open Mind, weil man über den Weg ganz schnell das Ziel, zumindest schrittweise, erreicht, Klimaneutralität. Der nächste Schritt wäre, dass man mit bestehendem Erdgas, was man ja noch irgendwie hat, dass man das da entstehende CO2 sozusagen, man sagt jetzt in Branchenkreisen, captured, also im Prinzip abscheidet mit einer Technologie, das CO2 sozusagen, was in die Umwelt geht, abscheidet und in ein Leitungssystem verbringt, wo es als CCS irgendwo nachhaltig gespeichert wird oder idealerweise, und das ist auch die Zukunft, als CCU-Einsatz in Produkten dann verwendet wird, weil CO2 ist Rohstoff, CO2 ist per se nicht böse, CO2 ist Kohlenstoff, das ist das, was mindestens genauso wichtig ist wie Wasserstoff. Aber dieses CO2, diesen Kohlenstoff brauchen wir als Ausgangsstoff für alles, was wir haben. Beim Harnstoff, bei den Sachen, bei allem, irgendwo ist Kohlenstoff drin. Auch in uns selber. Deswegen reden wir auch nicht von Dekarbonisierung, Vorsicht, sondern Defossilisierung. Dekarbonisierung heißt, wir werden alle weg, weil wir sind selber Kohlenstoff irgendwo. Und deswegen ist dieser Weg des blauen Weges, wäre technologisch machbar, kostet sein Geld, aber schneller machbar als Wasserstoff. Und dann könnte ich über den Weg im blauen Pfad das CO2 kurzfristig sozusagen aus der Umwelt, nicht in die Umwelt bringen, sondern verbringen oder dann idealerweise im Kreislauf später verarbeiten. So, und das wäre so ein Ziel, wo man sagt, so in 10 Jahren, in 15 Jahren hätte man Erfolg. Wenn man dann hinten dran diesen dritten Pfad nimmt, grün, das ist das, wo wir sozusagen dann für die Zukunft, ich sage mal so 30 Jahre sehen, das wäre das im Hochlauf, was wir noch brauchen, das wäre das, was dann ganz hinten kommt. Was wir genau, also wir bespielen sozusagen mit unseren Ideen alles. Sie brauchen aber Infrastruktur, sie brauchen Technologie und die Frage ist eben, in welcher Geschwindigkeit habe ich was verfügbar. So, also Punkt 1, wir haben Projekte, wir könnten Biomethan unsere Palette sofort, das ist nicht 0-1, sondern das kann man auch schrittweise machen. Unsere Palette schrittweise umweltneutraler gestalten. Punkt 2, mit dem CCU-CCS-Thema. Wir haben zwei Ammoniakanlagen am Standort Piesteritz, zwei Stück. So, eine davon ist die Idee, machen wir blau, capturen das CO2 und die zweite Anlage stellen wir dann auf grün um. So, hat den Vorteil, wenn ich produziere, kriege ich den Kohlenstoff bisher aus dem Erdgas und den Kohlenstoff brauche ich nicht für den Ammoniak, aber für den Harnstoff. Für unsere Umweltprodukte, AdBlue und so weiter, brauche ich Kohlenstoff. So, und wir haben natürlich die kühne Idee, weil mit unseren beiden Anlagen sind wir auch in einer Konstellation, wie sie nicht jeder hat. Das ist eigentlich selten, weil sonst hat man eine Anlage. Wir haben zwei. Über den Weg ziehen Sie das eine CO2 sozusagen, spalten Sie ab, ziehen Sie raus, capturen Sie. Und dann, Sie brauchen das nicht irgendwohin transportieren über die Rohrleitungen, die es noch gar nicht gibt, sondern wir verwenden dann dieses CO2 in der anderen Anlage, wo wir grünen Wasserstoff einsetzen, wo gar kein Kohlenstoff mehr anfällt und würden dann dieses eigene CO2 aus der einen Anlage in der anderen für Harnstoff als Umweltprodukt weiterverarbeiten können. ohne Infrastruktur in der Fläche zu haben. Also das wäre am Standort ein geschlossener Kreislauf, wie man ihn sich nicht besser vorstellen kann. Und Chemie ist nicht nur Periodensystem, Chemie ist Kreislauf. Und das ist natürlich ein Projekt, ich hoffe, es ist auch angekommen, das werden wir nicht innerhalb der nächsten 3 Jahre schaffen, aber das ist ein Zukunftsprojekt, wo wir in Piesteritz sozusagen über diesen Zwischenweg, ehe wir am Ende 100% grünen Wasserstoff vielleicht haben, auch wieder einen Schritt gehen in eine Richtung, wo sich Lieferketten schließen, wo sich Kreisläufe schließen. Und ganz zum Schluss, also ich sag mal, in 30 Jahren, wenn wir komplett alles auf grün umstellen würden, dann hätten wir gar keinen Kohlenstoff mehr, den wir, weil Erdgas ist ja da nicht mehr, wir würden völlig kohlenstofffrei produzieren über grünen Wasserstoff. Aber da ja Harnstoff als Düngemittel für unsere Ernährung und als Ausgangsstoff und so weiter, AdBlue wird auch noch weiterkommen, weiter benötigt wird, brauchen wir Kohlenstoff und zwar als Rohstoff. So, und dann könnten wir nämlich den Kohlenstoff aus Industrien, die wir auch dringend brauchen, Zementindustrie, Glasindustrie, wo Erdgas nicht ersetzbar ist, wo man teilweise auch, also wo das CO2 ja zwangsweise anfällt, dieses CO2 könnten wir dann bei uns verarbeiten und würden vom derzeitig größten CO2-Emittenten zum größten CO2-Verbraucher werden. Wir könnten sozusagen die CO2-Senke Deutschland werden. Ich sage, wir sind dann der grüne Punkt Deutschlands irgendwann. Also das ist die langfristige Strategie, die ja als Potenzial in diesem Unternehmen schlummert.
Sehr beeindruckend, also sehr umfassend und spannend, innovativ, was Sie da alles sich in die Strategie reingeschrieben haben, in Ihre Maßnahmen, was vor Ihnen liegt. Und auch schön zu hören, dieser Weg dahin, wie Sie es eben so schön skizziert haben, nicht von jetzt auf gleich und alles von rot auf grün, sondern auch der Weg dazwischen, auch der ist wichtig und ja, bei Ihnen sehr gut gelegt schon.
Ich würde noch gern darauf eingehen, was sind eigentlich die Gelingensbedingungen, dass wir so, wie wir jetzt wollen, dürfen. Also eigentlich, ich mache mal ein paar Begriffe, die uns wichtig sind. Also aus der allgemeinen Diskussion kennt man das sicherlich, aber wir brauchen Technologieoffenheit in der Entwicklung der energieintensiven Unternehmen. Wir brauchen ein klares Bekenntnis, dass die energieintensiven Unternehmen hier in Deutschland, in Europa weiter gewollt und unterstützt werden. Und dass man mit derselben Anstrengung, wie man Nachhaltigkeit im Ausland verfolgt, weil wir hören ja immer, wo man alles das, ich sag mal, Ägypten und Namibia und wo man überall unterwegs ist. Klar, brauchen wir sicherlich für die Menge, die wir hier brauchen, auch eine globale Versorgung. Aber wir dürfen dabei die einheimische Industrie nicht vergessen. Wir möchten mindestens Chancengleichheit, weil es laufen teilweise Unterstützungen in Ländern, die haben wir genauso bitter nötig, weil das ist nicht, wir leisten unseren Beitrag, aber wir brauchen natürlich auch eine Unterstützung, weil das ist eine Aufgabe, die uns alle angeht und das ist eine Rieseninvestition, die vor uns liegt. Und da möchten wir zumindest auf gleicher Augenhöhe behandelt werden. Setzt voraus, dass man uns auch zutraut als Industrie, als Chemie, dass wir nachhaltig werden können. Sie haben gehört, was in unseren Köpfen los ist. Ich sprach ja davon, dass es mit dem grünen Wasserstoff noch 30 Jahre dauert. Da geht es um die gesamte, um den großen Blick. Wir als SKW sind in der besonderen Situation, dass wir einen Teil unseres Stoffstromes schon eher realisieren könnten. Wir sind an dem Wasserstoffnetz, was hier entsteht, das grüne Wasserstoffnetz in Deutschland, wir sind sozusagen vorgesehen, dort angeschlossen zu werden. Wir sind mit den Gasnetzbetreibern in der Diskussion und es besteht die Möglichkeit, dass der Standort Piesteritz bereits Ende 2026 an das grüne Wasserstoffnetz angeschlossen werden kann. Gleichzeitig sind wir im Gespräch mit potenziellen Wasserstoffproduzenten, grünen Wasserstoffproduzenten, die uns Ende 26, Anfang 27 mit einer Teilmenge Wasserstoff, grünen Wasserstoff schon beliefern könnten. Auch Ende 26, Anfang 27. Und wir könnten unsererseits durch gewisse technologische Maßnahmen ohne eine permanente Umbaugeschichte von den Anlagen da zu veranstalten, sondern wir könnten 7% unseres gesamten Erdgasbedarfs ohne nennenswerte technologische Anpassungen sofort bei uns aufnehmen. Wir würden auf einen Schlag, 7% grünen Wasserstoff nehmen können, vor allen anderen 26, 27, könnten dadurch 12.000 Tonnen Wasserstoff könnten wir eine Milliarde kWh an Erdgas ersetzen, könnten 120.000 Tonnen CO2 einsparen und 84.000 Tonnen grünen Ammoniak herstellen. Das Ganze, wie gesagt, schon Anfang 27. Am Markt gibt es das Problem, dass der grüne Ammoniak, der aus grünem Wasserstoff entsteht, natürlich noch einen gewissen Preis hat, der zurzeit noch über dem liegt, weil es gibt noch keinen Wasserstoff. Hochlauf und der Wasserstoff ist noch zu teuer. Deswegen gibt es ein Programm Klimaschutzvertrag, der genau die Differenz übergangsweise vom Staat her schützt. Also das ist das Programm, was schon besteht. Jetzt ist unser Problem, dass wir diese Stützung, also dieses Projekt, diese 7%, einen Riesenschub an grünem Wasserstoff, wo wir grünen Ammoniak herstellen, das scheitert daran, dass ich nur 7% rein formell meiner Anlage sozusagen anpasse und nicht, wie es in den Klimaschutzverträgen vorgesehen ist, 90%. Anhand dieser Formalie bin ich nicht drin im Klimaschutzprogramm und kann diese Entwicklung nicht durchführen, weil wir können natürlich diese Differenz wie kein anderer derzeit auch als Unternehmen bezahlen, aber dafür sind ja die Förderverträge da. So, und gleichzeitig bin ich in Deutschland unterwegs und hole mir in Ägypten einen Partner, der mir 260.000 Tonnen über 6 Jahre grünen Ammoniak liefert, gebe dem 400 Millionen Euro Fördermittel und erreiche damit, dass er im Jahr 50.000 Tonnen Ammoniak zu uns liefert, wo ich die doppelte Menge könnte, rein formell. Die CO2-Minderung, die dieser Ammoniak im Bauch hat aus Ägypten, der beträgt 75%. Ich könnte 90% Minderung. Und wie gesagt, in diesem Projekt bin ich als Deutschland in Ägypten unterwegs und in Deutschland bekomme ich aus formellen Gründen diese Förderung nicht. Wenn ich die 400 Millionen, das ist nun ein Beispiel SKW, aber wenn ich diese 400 Millionen, die Ägypten bekommen hat, wenn ich die bekommen würde, könnte ich doppelt so viel, um ein Vielfaches sauberer, und ich würde unsere Wirtschaft hier nachhaltig schon schnell umbauen können. Und das ist das, was ich eigentlich nicht verstehe. Wir können mehr, als mancher denkt, und wir möchten mehr, als viele erwarten. Und das ist ein Thema, wo wir auf jeden Fall dieselbe Unterstützung eigentlich benötigen, um hier auch nachhaltig wirtschaften können. Und am Ende geht es eigentlich um eine ganz wichtige Botschaft, die wir hier eigentlich senden wollen. Bitte, bitte lassen Sie uns den aktiven Klimaschutz in den Fokus nehmen und nicht immer nur die ideologische Klimapolitik.
Vielen Dank für dieses tolle Schlussstatement schon mal. Und um unser Schlussstatement noch zu vervollständigen, würde ich Sie bitten, den Satz Netzio 2045 ist möglich, wenn, zu vervollständigen.
Also Netzio 2045 ist möglich, wenn die Politik endlich die richtigen Rahmenbedingungen setzt, die Politik den Menschen und den Unternehmen wieder vertraut, wenn die Politik versteht, dass wir nicht auf dem Planeten Europa leben, sondern auf dem Planeten Erde, denn ich möchte nicht nur ein Netzero, sondern ein Netzero mit Produktion in Europa, mit Wohlstand, Arbeitsplätzen für die Menschen hier in der Region. Also es geht nicht um der Sache, sondern es geht um uns alle. Und wir müssen das eine machen, ohne das andere zu lassen. Wir müssen aufpassen, dass wir auch unseren Wohlstand und alles, was wir haben und unsere Werte, die wir hier in Europa entwickeln, leben, hier behalten. Denn ohne eine Chemie, und Sie haben ja gehört, was wir so auch innovativ, ich sag mal so, planen oder was wir auch schon umgesetzt haben, auch an Werten, Mitarbeiterförderung und so weiter. Also eine nachhaltige Transformation ist ohne eine innovative Chemiebranche in Deutschland, in Europa nicht möglich. Und deswegen lassen Sie uns unsere Werte schätzen und diese Werte schützen. Und jetzt gebe ich ganz zum Schluss noch, wir sitzen ja hier IKB, ne? Wir geben ganz zum Schluss noch eine Botschaft mit. Ne? Also wir haben ja Riesenprojekte vor, die Geld kosten. Und da sind wir ja alle gefragt. Die öffentliche Hand, die Unternehmen, aber auch die Banken. So, und wenn man mal so diese Worte, wir haben SKW, wir haben IKB und wir haben ESG. Ne? Wenn man die mal nimmt, dann würde ich sagen, wenn man die Worte jetzt in diesen Kontext bringt, SKW steht für so krass wichtig. Hatte ich ja vorhin erzählt, wie Regionallieferkette und so weiter. IKB steht in dem Prozess der Transformation nach vorn an der Seite der Unternehmen für immer kreditbereit. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir am Ende gemeinsam funktionieren, dann kann auch ESG für eine echt starke Gemeinschaft gelten. Und das wäre ein Thema, wo ich sage, wir haben alle gemeinsam was vor, lass uns das anpacken.
Das könnte man nicht besser sagen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch ergänzen sollte, außer Ihnen zuzustimmen. Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, dass wir das demnächst nochmal fortsetzen können, vielleicht mit einer zweiten Folge.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.